HR3, der Gast des Tages. Axel Hacke, Bestsellerautor, Kolumnist und Falschversteher.
Schlecht übersetzte Speisekarten, rätselhafte Schildtexte, kryptische Gebrauchsanweisungen. Aus all dem macht er Baumaterial zu den erstaunlichsten und oft sehr komischen Sprachabenteuergeschichten. Axel Hacke guckt uns und sich für seine meist komischen Texte auf den Mund. Er hat mehrere Bestseller wie Der weiße Neger Wumbaba geschrieben. Hier geht es um lustige Sprachmissverständnisse und falsch verstandene Liedtexte. Die Bücher und Texte des 54-Jährigen wurden verfilmt, vertont und in 16 Sprachen übersetzt. Ein Buch wurde sogar in Japan ein Bestseller. Seine Frau und seine 4 Kinder thematisiert er immer wieder in seinen Kolumnen, die er seit über 20 Jahren für die Süddeutsche Zeitung schreibt.
Unser Gast des Tages, hallo, Axel Hacke.
Hallo, grüß Sie.
Hat das Schreiben Ihnen ein Leben geschenkt, mit dem Sie dann doch sehr beschenkt sind?
Ja, also das muss man ganz klar sagen. Also das ist wirklich eine Begabung. Ich weiß nicht, wo ich ohne diese Begabung wäre. Wenn ich das nicht hätte, was da aus mir geworden wäre, ich habe keine Ahnung. Ja, aber so habe ich natürlich ein extrem reiches und beschenktes Leben in jeder Hinsicht. Also ich verdiene genug Geld, ich kann das machen, was mir Spaß macht. Ich kann auch viel dadurch mit meiner Familie zusammen sein. Ich muss nicht in Berufe. Ich kenne im Freundeskreis Manager, die jeden Montagmorgen um 5 aufstehen und für eine Woche wegfliegen müssen und dann erst Freitag, wenn sie Glück haben, wiederkommen. Ja, also das alles nicht, trotz meiner Lesereisen. Ich kann in den Schulferien mit den Kindern zusammen verreisen. Also wir sind viel zusammen. Das ist was ganz Tolles.
Sie kommen ja entspannt hereingerauscht mit ruhigem Schritt, sonnengebräunt. Kommen Sie gerade aus dem Urlaub oder?
Ja, ich war gerade 2 Wochen in Italien, was nicht unbedingt Urlaub ist, weil ich da dann auch arbeite, aber ich kann ja eigentlich überall arbeiten. Das habe ich gelernt. Ich war ja ganz lange Journalist, Reporter bei der Süddeutschen Zeitung und da habe ich an den unmöglichsten Orten schreiben müssen. Man muss ja sowieso meistens in irgendeinem Pressezentrum arbeiten, aber ich habe auch schon auf einer Herrentoilette in Sarajevo eine Reportage geschrieben. Also das geht eigentlich, wenn es sein muss, dann
gut,
geht das.
Gut, dass kein Hörfunk war, ja. Die dauernd gehende Spülung hätte dann ja,
ja nee,
für
ich
einige...
Bin nicht beim Hörfunk und schon gar nicht beim Fernsehen gelandet.
Naja, fast 20 Bücher haben Sie veröffentlicht, die wöchentliche Kolumne in der SZ. Ihr Vater war Verwaltungsangestellter und die Mutter Krankengymnastin. Sind Sie in einem Elternhaus groß geworden, das das Lesen und Schreiben dann sehr gefördert hat?
Nein, aber für mich selber war das Lesen noch was anderes. Also meine Eltern mussten das nicht fördern, das habe ich von selber getan. Für mich war Lesen auch immer eine Flucht. Eine Möglichkeit, aus einer Welt rauszugehen, die mir zu eng war, die mich irgendwie zu sehr begrenzte. Und dann also all das zu lesen, was ich habe eine ganze Stadtteilbibliothek durchgelesen als Kind, von Karl May bis Enid Blyton. Das habe ich alles gelesen, aber es war für mich eine großartige Möglichkeit, da rauszukommen. Es war eine Notwendigkeit auch für mich, da rauszukommen.
Also das Fenster nach Schulabschluss dann in Braunschweig war auch dann gleich das Studium des Journalismus.
Also ja, eine Journalistenschule, also ich habe schon als Schüler noch eine Schülerzeitung gemacht und ging von vornherein in diese Richtung. Aber es ging eben in diese Richtung, weil es auch eine Möglichkeit war, diese manchmal etwas enge, beschränkte Welt da auf diesem Weg verlassen zu können.
Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen und darauf, dass Sie uns dann hoffentlich Lust machen aufs Schreiben.
Ja, weiß ich nicht, ob ich darauf Lust machen kann, weil das Schreiben ist ja kein Spaß. Also das ist ja eine anstrengende Arbeit. Die meisten Leute stellen sich ja so eine Arbeit, wie ich sie mache, recht entspannt vor. Also
dann berichten Sie uns natürlich von Ihrem entspannten Luxusleben, was Sie haben als Erfolgsautor.
Ich denke mal, man tut da so bei einer Flasche Rotwein auf die Inspiration warten, so ist es ja nicht.
Umgeben von wunderschönen Musen, die sie dann küssen.
Das denken die Leute auch immer, ja, komischerweise.
Gut, wie man dann erfolgreich schreibt, wenn dann selbst die Frau mit Lockenwicklern und 4 Kinder durch die Wohnung toben, ja, dazu gleich mehr mit Ihnen an diesem Sonntag. Mein heutiger Gast des Tages hat viele, viele Fans und nicht nur unsere Technikerin Nicole, die zu seinen Lesungen immer wieder hinrennt, sondern dieser Mann ist auch ein absoluter Schreibtischtäter, Axel Hacke. Sie haben 19 Bücher veröffentlicht. Ihr erfolgreichstes ist ein Buch mit dem Titel Der weiße Neger Wumbada. Da geht es um Dinge, die man falsch verstanden hat.
Naja, es geht ja los mit dem Titel der Reihe. Das sind ja 3 Büchlein und das erste Buch heißt Der weiße Neger Wumbada. Und das ist natürlich, der Titel ist schon ein Missverständnis. Es geht um das berühmte Abendlied, wo es in der ersten Strophe heißt, der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Eine berühmte Zeile und da kam nach einer Lesung ein älterer Herr zu mir, der sagt, wissen Sie, damit hatte ich in der Kindheit große Probleme. Ich habe immer verstanden, Der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget der weiße Neger wunderbar. Und so sieht man den auch auf dem Titelbild. So eine surreale Figur, die da im Mondlicht steht auf so einer nächtlichen Wiese. Und wo komme ich her, wo gehe ich hin? Also eine ganz ratlose Figur, die aber das Thema ganz wunderbar symbolisiert.
Worum geht es?
Es geht darum, dass man sich oft verhört. Und zwar besonders dann, wenn einem etwas vorgesungen wird. Das ist ja ein Phänomen, von dem ich zunächst mal dachte, ich bin der Einzige, dem es so geht.
Sie haben Sarah Connor falsch verstanden. Nein, auch alle anderen.
Ja, also genau. Sarah Connor hat richtig gesungen. Brühe im Lichte. Aber habe ich also mal in einer Kolumne geschildert, dieses Phänomen. Also ich habe meine Frau im Flur singt einen Song von Hot Chocolate und sie singt I Believe in Knuckles, was wörtlich übersetzt, ich glaube an Knöchel heißen würde. Und ich stimme ein und singe I Believe in Malcolm. Und irgendwann sagt sie, was singst denn du da eigentlich? Und wir stellen fest, wir singen unterschiedliche Texte und beide sind falsch. Denn es heißt in Wirklichkeit I Believe in Miracles, ich glaube an Wunder. Und das war eine relativ witzige Situation, auch wie die sich dann so auflöste. Das habe ich in einer Kolumne geschrieben und damit fing das an. Damit haben mir ganz viele Leute geschrieben, es geht nicht nur Ihnen so, sondern auch wir verstehen gesungene Texte so oft falsch. Und haben sie mir auch Beispiele geschickt, was sie alles so falsch verstanden haben. Das habe ich dann einfach in Texte eingearbeitet. In der Kolumne kamen wieder Briefe, habe ich wieder eingearbeitet. So ging das los und so entstand das erste Büchlein.
Mit einigen Beispielen, die mittlerweile richtige Klassiker geworden sind, oder?
Ja, ich meine, der Herbert Grönemeyer ist natürlich berühmt. Ich habe Flugzeuge im Bauch, kann nichts mehr essen. Wo die eine verstanden hat, ich habe Fruchtzwerge im Bauch, kann nichts mehr essen. Ja. Also Herbert Grönemeyer ist ja, bei Herbert Grönemeyer hat man das Gefühl, der singt absichtlich so undeutlich, weil er will sozusagen, dass die Leute, er will den Leuten nur ein paar Anhaltspunkte geben für einen Text, den sie sich dann gefälligst selber dichten.
Genau, die
sollen.
Brücken dieser lückenhaften Verständnis können wir dann individuell basteln. Aber wie viele haben ihn mittlerweile gemailt?
Also das sind sicherlich weit, weit über 1000 solcher Briefe, Mails, Postkarten, Dinge, die mir die Leute auch einfach nur erzählt haben oder so. Das ist ein riesiger Stapel von Material, der in diesen drei Büchlein verarbeitet worden ist und Teil eben auch nicht verarbeitet worden ist, weil das kommt ja immer noch. Und ich habe aber beschlossen, nach dem dritten Buch damit aufzuhören.
Man fällt aber gerne, das habe ich bei der Vorbereitung eben auch gemerkt, also von Erdbeerschorsch, der dann der Erzbischof ist, man bleibt dann doch eben immer wieder daran hängen. Und Agathe Bauer, wollen Sie das noch ganz kurz auflösen?
Ja, das ist die Popgruppe Snap. Ich weiß gar nicht, ob es eine Popgruppe ist oder ob es nur einer ist. Snap heißen die jedenfalls und die hatten mal so einen Hit, I've got the power, I've got the power. Das hämmern die so raus, I've got the power. Wenn man nicht so gut Englisch kann, dann versteht man natürlich gut Agathe Bauer. Das hört sich wirklich genau so an, wenn man es einmal so gesagt bekommen hat. Agathe Bauer, Agathe Bauer. Und deswegen gibt es sogar einen Radiosender in Berlin. Die Radiosender haben das ja oft übernommen, dieses Thema dann.
Das ist so absurd.
Und da sind es die Agathe Bauer Songs. Oder in Zürich gibt es ein Radio, da sind es die Anneliese Braun Songs. Das hat zu tun mit All the Leaves Are Brown.
Ja, genau. Das ist so krank. Aber jeder Unternehmer würde ja, wenn er so ein Erfolgsprodukt hat, sagen, davon produzieren wir so lange, bis es wirklich überhaupt gar keiner mehr kauft. Sie haben aber dann irgendwann gesagt, so, jetzt reicht's mal.
Ja, also nach drei Bänden habe ich gemerkt, mich verlässt so ein bisschen der Spaß an der Sache. Aha. Das ist, ich möchte nicht irgendwie, dass die Leute sagen, jetzt hat er das Thema aber wirklich bis zum allerletzten Gag ausgereizt. Mhm. Das macht keinen Spaß dann. Und wenn ich an mir selbst, ich bin ja immer mein erster Leser, und wenn ich an mir selbst merke, das ist jetzt nicht mehr so ganz so toll, wie es am Anfang war und es lässt so ein bisschen nach und die Freude an der Sache ist ein bisschen zu Ende, dann höre ich auf damit. Das muss man auch merken. Es gibt diesen alten Satz, man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist, und so habe ich das da eben gemacht.
So, Agathe Bauer ist damit schon mal beerdigt. I got the power heißt es jetzt wieder richtig schön korrekt und wir spielen jetzt noch einen Song, dann gibt es den Verkehrsservice und dann geht's weiter mit meinem Gast des Tages, Axel Hacke. Der ist nämlich nicht nur ein wunderbarer Schreiber, sondern auch noch Marathonläufer. Was der Mann alles macht, gleich mehr. Der Gast des Tages ist Axel Hacke. Und Herr Hacke, Sie sind erfolgreicher Buchautor. Sie sind seit über 20 Jahren schon Kolumnist für die Süddeutsche Zeitung. Sie waren Politikjournalist, aber angefangen haben Sie Anfang der 80er Jahre als Sportreporter. Das passt auf den ersten Blick irgendwie nicht so ganz ins Bild des literarisch anspruchsvollen Journalisten, der Sie ja einer sind.
Ich war am Anfang meiner ersten 3-4 Jahre war ich im Sportreporter. Bin ich aber nur geworden, weil ich das, was ich eigentlich werden wollte, nämlich damals politischer Journalist, konnte ich nicht werden. Ich wollte unbedingt zur Süddeutschen Zeitung. Da war aber keine Stelle frei in der Politik. Und da haben die gesagt, ja, Sie können schon zu uns kommen, aber nur als Sportreporter. Was heißt nur? Also, und dann bin ich das geworden. Ich hatte natürlich einen Draht zum Sport, aber nicht so einen ganz engen. Und das war aber mit die tollste Zeit überhaupt im Journalismus. Erstens, also ich konnte das ein bisschen von der Seite beschreiben. Zweitens ist es eben so, dass der Sportjournalismus in der Zeit damals, also Anfang der 80er Jahre, in den Zeitungen ein bisschen neu erfunden wurde. Es war ja bis dahin so, dass man ist zum Fußballspiel gegangen und hat man einen Spielbericht geschrieben. Und damals kam das Fernsehen, man wusste, montags haben die Leute das alles, was man gemacht hat, schon im Fernsehen gesehen. Die haben auch dann ein Länderspiel schon im Fernsehen gesehen. Man musste also in der Zeitung mehr bieten. Man musste alle journalistischen Stilformen für den Sportjournalismus nochmal neu erfinden. Interviews, Porträts, hinter die Kulissen, investigative Recherche, alles, was heute da selbstverständlich ist, das wurde damals neu erfunden. Und das fand natürlich wahnsinnig interessant.
Sie haben unterschiedliche Tätigkeitsfelder, die haben Sie ja eben jetzt auch schon beschrieben, aber eigentlich ist ja so ein neuer Waldemar Hartmann dann an Ihnen verloren gegangen, ja, wenn Ihre Wurzeln im Sport liegen.
Hätte
ja Sportstudio, Sportschau, RAN-Moderator.
Nein, so für sowas eigne ich mich, glaube ich, nicht. Ich bin schon einer, der am liebsten schreibt. Also ich habe auch Hörfunk gemacht. Ich hatte auch meine Hörfunkkolumne lange im Bayerischen Rundfunk. Und ab und zu sitzt man ja auch mal in irgendwelchen Fernsehsendungen. Aber das ist nicht mein Ding eigentlich. Also das empfinde ich als mal ganz interessant und als bereichernd irgendwie. Aber ich bin ein Mensch des Geschriebenen und letztlich auch des Gedruckten. Also ich würde auch nicht meine Kolumnen zum Beispiel gerne im Internet einfach nur sehen. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, als ich die angefangen habe. Ich habe immer eine Zeitungsseite oder eine Zeitschriftenseite mit so einer schönen klassischen Illustration vor mir gesehen. Und das ist mein Ding.
Ihre wöchentliche Kolumne, wann schreiben Sie die?
Die Kolumne ist, das muss man nun einfach sagen, das ist eine unterhaltende Kolumne, die sich mit dem Alltagsleben, mit Phänomenen des Alltagslebens auseinandersetzt. Diese Kolumnen, so wie sie jetzt ist, schreibe ich unter Druck. Das ist so, dass die erscheint freitags und ich schreibe sie in der Regel am Mittwoch oder am Donnerstag der Woche davor. Denn so ein Magazin hat andere Vorlaufzeiten als eine Tageszeitung. Der Druck ist komplizierter, die ganze Herstellungsprozess ist komplizierter. Die Kolumne muss ja auch illustriert werden. Das dauert ja auch nochmal einen Tag. Also deswegen hat das schon mal eine andere Vorlaufzeit. Und ich schreibe sie dann aber unter Zeitdruck. Ich fange morgens damit an und sie muss am frühen Nachmittag fertig sein. Die Kolumne heißt jetzt Das Beste aus aller Welt. Das heißt, die hat auch einen aktuellen Bezug. Also da kommt schon, wenn eine Fußballweltmeisterschaft ist, dann kommt die Fußballweltmeisterschaft in der Kolumne auch vor. Davor hieß die Kolumne Das Beste aus meinem Leben. Die war ein bisschen anders. Die hatte mit dem Alltagsleben einer Familie zu tun. Die war ein bisschen.
Ja, die Hauptdarsteller waren ja eigentlich ihre Familie.
Das war die Familie, genau.
Etwas überzogen
und
sicherlich.
Die natürlich in einer literarischen Form, also so ein bisschen Parallelwelt, nicht eins zu eins. Und die konnte ich natürlich auch mal ein paar Monate vorher schreiben. Das hat keiner groß gemerkt. Da habe ich dann auch manchmal einfach mal 10, 12 solcher Texte auf einmal geschrieben und dann hatte ich auch mal 3 Monate Ruhe, um an was anderem zu arbeiten.
Oder für Marathonläufe zu trainieren. Sie sind ja ein so bekanntes Gesicht, dass Sie auch beim Münchner Marathonlauf schon erkannt werden.
Ja, aber Marathon, Marathon ist mir selber zu viel. Das Einzige, was ich geschafft habe, ist ein Halbmarathon. Und dann, wenn der Münchner Marathon ist, hat den großen Vorteil, dass auch ein 10.000-Meter-Lauf dabei ist. Und den habe ich schon mitgemacht, den 10.000-Meter-Lauf. Und da waren auch Leser dann dabei, die ich aber alle überholt habe, Gott sei Dank.
Die Ihnen ja angeblich hinterhergelaufen sind und kurz hinter der Ziellinie dann immer gesagt, nun bleiben Sie auch mal stehen, Herr Hacke.
Das war sehr lustig. Im Ziel kam der dann plötzlich an, hechelnd und sagte, Menschenskind, schreiben Sie auch so schnell, wie Sie laufen. War ich natürlich stolz.
2008 haben Sie die 10.000 Meter noch unter 48 Minuten geschafft. 2010 wäre die Zeit ungefähr bei?
Die wäre jetzt sicher eher bei einer Stunde, weil ich habe nicht so viel trainieren können jetzt im Winter und auch ein bisschen zu viel Gewicht. Und also ich bin nicht so gut in Form, wie ich damals war.
Ja, so schlimm sieht es jetzt auch nicht aus, Herr Hacke. Also wir machen gleich weiter zum Thema Kinder und Familie, denn Sie haben 4 Kinder und da steht Erziehung sicherlich auch mal im Mittelpunkt. Aufmerksame Leser ihrer alten Kolumne in der Süddeutschen Zeitung Das Beste aus meinem Leben wissen, dass Sie eine Familie haben, Herr Hacke. Sie sind verheiratet, Ihre Frau Ursula Mauder ist Sängerin und auch Autorin. Mit ihr haben Sie 4 Kinder, 3 sind aus dem Gröbsten raus. Ihre Jüngste, die ist 5 Jahre alt. Was sagen Sie ihr, wenn die fragt, Papa, was machst du eigentlich beruflich?
Ja, das ist wahnsinnig schwer, weil das hat natürlich einer, der Polizist ist oder Feuerwehrmann oder der hat es natürlich viel, viel einfacher als ich. Die Kinder hatten ganz absurde Vorstellungen. Mein ältester Sohn, der hat immer gesagt, der Papa geht Zeitungen falten. Weiß nicht, was der sich darunter vorgestellt hat. Das ist mir ein totales Rätsel.
Gut, weil sie ihre Kolumne natürlich wahrscheinlich schön gefaltet am Frühstückstisch präsentieren.
Er hat irgendwie gedacht, der faltet die Zeitungen zusammen. Also es ist ganz, ganz schwer, den Kindern das zu erklären. Das interessiert sie auch nicht so wahnsinnig in dem Alter. Also wenn sie so klein sind, sind sie nicht so wahnsinnig daran interessiert, was ich da so mache. Die haben auch meine Texte dann nicht, auch als sie lesen gelernt haben, nicht besonders gelesen. Das kam erst später, als sie größer waren. Da haben sie überhaupt mal gelesen. Die Texte, in denen sie ja selber vorkamen.
Ja, das ist doch auch ein Grund gewesen, warum alles aus meinem Leben sie sukzessive dann haben auslaufen lassen, weil die Kinder sich beschwert haben.
Nein, nicht, weil sie sich beschwert haben. Nee, das stimmt nicht.
Oder angesprochen.
Es war so, dass ich das Gefühl hatte, das Beste aus meinem Leben, da kommt ja nun der Sohn Louis drin vor, der sozusagen mit 2 Jahren angefangen hat und mit 12 hörte das dann auf. Und da kam er in ein Alter, wo ich gemerkt habe, erstens, die Leute unterscheiden nicht so richtig zwischen der literarischen Figur und der realen. Und das ist etwas, was ein 12-Jähriger dann doch eher zu spüren kriegt als ein 5-Jähriger im Kindergarten. Und zweitens hat einer, und wenn das so ist, dann muss man berücksichtigen, dass einer mit 12, 13 und gar 14, 15 eine andere Form von Intimsphäre hat. Als ich kann nicht jetzt darüber schreiben, wie der sich das erste Mal in ein Mädchen verliebt oder was der da so für Probleme hat, das ist unmöglich. Da würde er damit identifiziert und das würde ihn verletzen. Und das war auch ein Grund für mich, mit dem Besten aus meinem Leben aufzuhören, weil ich das nicht wollte.
Wie wichtig ist Ihnen Familie und Familienleben?
Das ist für mich das Allerwichtigste eigentlich. Das kommt noch vor jedem Erfolg im Beruf. Und zwar je älter ich werde, desto wichtiger wird mir das. Desto mehr merke ich auch, was das für ein Schatz ist, den man da hat. Ja, wenn man nicht alleine lebt, wenn man Menschen hat, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man auch gemeinsam wächst an den Herausforderungen, die man da hat. Wenn man sieht, wie Kinder heranwachsen, das finde ich großartig. Also ich sehe das, wie meine größeren Kinder, wie die jetzt studieren, wie die ihre Berufe schon haben. Das ist unglaublich befriedigend, das zu sehen, wie die auch in Richtungen gehen, die man nicht erwartet hätte. Ich habe natürlich immer gedacht, das wäre schön, wenn er mal das und das machen würde, wenn die mal das und das werden würde. Das haben sie dann gar nicht gemacht, die haben was anderes gemacht. Das ist noch viel toller, wenn man sieht, die können ihren eigenen Weg gehen.
Wenn der Arbeitsplatz, wenn ich das richtig verstanden habe, auch im Hause ist oder das Büro, sind Sie denn auch jemand, der mit Familie und Alltag mit organisiert?
Also das bin ich schon, wobei mein Büro nicht in unserer Wohnung ist, sondern es ist 200 Meter weiter in einem anderen Haus, weil diese Distanz, die muss ich schon haben und die sind so. Aber ich bin sicherlich jemand, aber das sind heute die meisten Väter, der sich am Alltag in der Familie auch beteiligt. Also ist es nicht so, dass ich nicht kochen könnte, ist nicht so, dass ich nicht auch mal sauer mache irgendwas. Aber natürlich ist, das muss man auch ganz ehrlich sagen, die wirklich alltägliche Organisation der Familie und diejenigen, die auch die Freiräume hat, dann mal zu Hause zu bleiben, wenn ein Kind krank ist oder die auch morgens, wenn jetzt einer irgendwas hat, nochmal zum Arzt geht mit dem oder die auch mittags dann da ist, das ist meine Frau, das bin in keinem Falle ich.
Aber Sie werden sicherlich jetzt immer wieder angesprochen, auch wenn es um Erziehungsfragen geht, dadurch, dass Sie ja sehr erfolgreich den kleinen Erziehungsratgeber geschrieben haben.
Komischerweise haben die Leute mich...
Die haben nur den Titel gelesen.
Auch wenn Sie nicht nur den Titel gelesen haben, auch wenn Sie das Buch gelesen haben und doch gemerkt haben müssten, das ist ein rein ironischer Titel ist eines Autors, der in Wirklichkeit keine Ahnung hat von Erziehung. Trotzdem kamen dann immer wieder so Anfragen oder auch zu irgendwelchen Talkshows, ich soll doch da teilnehmen.
An der Diskussionsabende zusammen mit der Supernanny verbringen.
Ja, nein, das habe ich aber immer abgelehnt, weil da habe ich das Gefühl, da habe ich einfach nichts zu sagen und will ich auch nichts sagen. Weil ich empfinde mich wirklich als sehr, sehr normalen und auch nicht keinesfalls überdurchschnittlich begabten Vater. Also ich bin in vielen Sachen als Vater nicht besonders toll.
Wollen Sie da ein Beispiel nennen?
Naja, ich bin nicht der immer verständnisvolle, geduldige, präsente, stets zum einem flotten Fußballspiel aufgelegte Vater, den sich manche Kinder vielleicht wünschen, den ich mir auch selber als Kind gewünscht habe. Das bin ich nicht. Ja, ich habe vielleicht andere Sachen, die okay sind, aber dazu bin ich auch manchmal zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Das ist einfach auch berufsbedingt.
Dann ist es doch etwas Wunderschönes, dass es so etwas wie Lesereisen gibt. Da kann man ja das Ego ausleben, ja, den Beruf, den man liebt, mit den Erfolgen dann entsprechend präsentieren.
Also unter uns gesagt, wir sind ja hier unter uns, da kann ich schon sagen, dass ich mich natürlich, gerade als die Kinder klein waren, schon manchmal darauf gefreut habe, jetzt mal eine Woche auf Lesereise und morgens im Hotel aufwachen und
ein Stündchen
länger wenigstens da liegen können.
Wem sagen Sie das?
Das war schon mal ganz angenehm.
Ja, ich habe eine Brille, die, glaube ich, meine Augen auch gerade hier vergrößern. Ja, Sehnsucht nach dem Ausschlafen. Jetzt sind wir, glaube ich, alle wach. Es ist kurz vor 12. Axel Hacke ist mein Gast des Tages, ein wunderbarer Autor. Gleich gibt es Nachrichten, Verkehrsfunk und dann sind wir wieder da mit Bärbel Schäfer live. Als Autor sind Sie natürlich häufig auf Lesereise. Das heißt, Herr Hacke, dass Sie in Deutschland auf Kabarett- und Theaterbühnen oder in Clubs vor ein paar hundert Leuten sitzen und aus Ihren Büchern und Texten lesen. Das machen Sie erfolgreich seit nunmehr über 20 Jahren. Genießen Sie diesen Zeitraum auf der Bühne noch? Macht es Ihnen immer noch Spaß?
Ja, in der Regel schon, aber nicht immer. Es gibt Zeiten, wo ich einfach keinen Bock habe. Also ich meine, es ist so, da hat man, möchte man einfach den doch mal wieder jetzt zu Hause bleiben und nicht wieder 4 Abende hintereinander und seine eigenen Texte und ich kenne sie ja nun alle und da sitzt man sitze ich schon manchmal in der Garderobe dann und denke, Herrschaftszeiten jetzt schon wieder, ich habe keine Lust.
Das okay, aber sich, der Verlag ruft an und Sie buchen ja immer, Sie sagen ja immer wieder ja.
Das ist gut. Auch das, was ich jetzt geschildert habe, das legt sich ja sofort auf der Bühne. Also wenn ich auf der Bühne sitze und lese, die Leute sitzen vor mir und ich merke, es macht denen Spaß und die gehen da mit und ich komme dann auch selber ganz gut rein, dann ist das weg, Gott sei Dank.
Wissen Sie denn, gibt es Unterschiede im Laufe eines Abends? Also ist ein Leseabend in Münster anders als am darauffolgenden Tag vielleicht in Hamburg oder in Hünxe?
Ja, ja. Es gibt Abende, von denen ist man noch Tage später berauscht. Das sind manchmal ganz überraschende Orte auch. Also das ist, weiß nicht, ich kann mich an Lesungen in Kiel oder in Bamberg oder in Lüneburg erinnern, wo ich nicht damit gerechnet hätte, dass das irgendwie toll würde. Ja? Es gibt Orte, die ich kenne, wo ich schon lange immer wieder einmal im Jahr hinkomme. Dazu gehört der Musanturm in Frankfurt, dazu gehört das St. Pauli-Theater in Hamburg, die Wühlmäuse in Berlin. Also es sind so Orte, auf die freue ich mich dann auch immer wieder, weil es so toll funktioniert und weil das ein großstädtisches Publikum ist, das auch geschult ist für eine Lesung. Ja, die wissen auch, wie man sich verhält, dass man da lachen darf, dass man auch selber, ein Publikum muss ja auch selber ein bisschen was bieten. Ja, das ist irgendwie ein Publikum, das nur schlaff da sitzt und nichts tut und nicht weiß, darf ich jetzt eigentlich klatschen, darf ich hier laut lachen.
Aber Sie wollen sagen, Kleinstädte oder dörfliches Publikum, wo Sie vielleicht auch manchmal lesen, weiß dann nicht, wie es sich richtig verhalten soll.
Das weiß man, ist ein bisschen schwieriger. Ne? Sagen wir mal eine Lesung in Mindelheim, ohne dass Mindelheim ist ein super nettes Städtchen, aber es ist ein bisschen anstrengender. Das ist da ist eine Lesung ein richtiges Ereignis, da sitzt auch der Bürgermeister in der ersten Reihe, das ist ein bisschen steifer, da muss man einfach mehr ackern, um die Leute ein bisschen locker zu machen. Und das ist natürlich anstrengender. Das hat auch seine schönen Seiten, weil wenn man es dann geschafft hat, ist es natürlich toll. Aber so ein großstädtisches Publikum, die gleich von Anfang an dabei sind, oder ein Theaterpublikum auch in Bamberg zum Beispiel, die Leute kommen dann auch schon wegen der Bücher oder weil sie mich früher im Radio gehört haben oder wegen solcher Sachen.
Aber was erwartet mich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel im Lustspielhaus kostet die Karte 22 Euro und dann stand da, man weiß nicht genau, was passieren wird.
Ja, weiß ich ja auch selber auch nicht, wenn ich mich auf die Bühne setze. Ich habe alles dabei, also ich nehme alles mit und habe dann oft ein bisschen so einen kleinen Plan, eine gewisse Struktur. Aber was es genau ist, das überlege ich mir oft erst ein bisschen so auf der Bühne auch. Habe ich ja alles da liegen und ich kenne ja die Texte und dann ziehe ich und denke, ach, jetzt könnte das und das mal passen. Manchmal rufen die Leute auch was von unten, dass sie da irgendwas hören wollen jetzt. Was bestimmt.
Also Sie reisen wirklich dann mit den Werken an und sind bereit, sozusagen das Publikum zu fühlen und darauf auch situativ einzugehen.
Genau, das ist auch ganz wichtig, damit die Sache auch für mich selber interessant bleibt. Es ist ja schlimm, wenn ich dann nur noch so eine routinierte Sache da ablasse. lassen würde, das wäre nicht gut. Also,
aber Sie sind jetzt nicht so wie Udo Jürgens, der Konzerte gibt und dann keine Lust mehr hat, aber bitte mit Sahne zu spielen, was alle gerne noch hören wollen, sondern Sie machen noch Lesungen mit genau dem, was die Leser eben auch lieben.
Ja, mich erstaunt das ja immer wieder. Ich denke immer bei den Lesungen, das kannst du jetzt nicht schon wieder mit dem Wumbaba kommen. Ich meine, ich war jetzt irgendwie in Frankfurt wieder und seit es den Wumbaba gibt, lese ich dabei auch aus dem Wumbaba. Das variiere ich natürlich, aber ich bin immer wieder vollkommen platt, wie sehr das die Leute immer noch freut. Die kommen auch hinter mir zu mir und sagen, wissen Sie, ich kann das selber fast schon auswendig. Ich kann das selber schon auswendig hersagen, aber es freut mich trotzdem. Das finde ich ganz erstaunlich, dass die Leute so einen Spaß an solchen Evergreens haben.
Ich kann es mir bei Ihnen nicht vorstellen, aber hatten Sie auch schon Lesungen vor nur drei Lesern oder diesen Albtraum eines jeden Autors, man kommt irgendwo hin und dann läuft an dem Abend vielleicht gerade ein Länderspiel?
Ja, ich meine, ich mache Lesungen seit 20 Jahren und am Anfang dieser 20 Jahre war das natürlich so. Da kannte mich auch noch keiner groß und da habe ich natürlich Lesungen in Berlin. Ich kann mich an eine Lesung in Berlin erinnern. Da waren, glaube ich, drei Leute und von denen waren auch zwei mit mir verwandt. Und der dritte, der wollte woanders hin. Der hatte sich geirrt. Also das habe ich, ich habe alles, was bei, muss ich wirklich sagen, bei Lesungen habe ich eigentlich alles erlebt, was so passieren kann, inklusive dessen, dass der Buchhändler während meiner Lesung gepfändet wurde. Also während ich las, im Hintergrund kam der Gerichtsvollzieher rein und nahm sie ihm die gesamten Abendeinnahmen weg. Unter anderem auch meine Gage.
Ich wollte gerade sagen, sind Sie zuvor bezahlt worden. Welches Publikum kommt denn zu einer Ihrer Lesungen?
Das ist was sehr Schönes und was mich sehr, sehr freut, dass das Publikum bei mir aus allen Altersschichten kommt. Also die Leute bringen teilweise ihre Kinder mit. Das ist das eine, was mich freut. Und das andere, was mich auch freut, ist, dass es eigentlich aus allen Bildungsschichten kommt. Also ich habe mit den Büchern auch schon Lesungen gemacht im Oberbayerischen Volkstheater oder so. Auch da ging das irgendwie. Das finde ich ganz großartig, ist auch mein Ziel. Ich möchte nicht irgendwie nur ein Schriftsteller sein für die Leute in den schwarzen Rollkragenpullovern oder so, sondern ich möchte wirklich einer sein, der von allen verstanden wird auch.
Und Sie haben es gemerkt, liebe Hörer, der Mann gibt natürlich gerne Lesungen, ist gerne auf Lesereise, aber er ist auch schreibsüchtig, der Axel Hacke. Also es gibt was Neues, es gibt Nachschub, neue frische Ware. In diesem Fall zusammen mit dem Chefredakteur der Zeit, Giovanni Di Lorenzo, und über das neue Projekt sprechen wir gleich. Bienenfleißig und gar nicht hummeldumm, immer bereit zu neuen Schreibtaten, ist mein Gast des Tages, Axel Hacke. Und Sie arbeiten an einem ganz neuen Projekt, zusammen mit Giovanni Di Lorenzo, Chefredakteur der Zeit und Moderator der Fernseh-Talkshow 3 nach 9.
Ja, genau, das ist also mal was ganz anderes. Ja, ganz andere Art von Buch, ist nämlich ein ernsthaftes, sehr ernsthaftes Buch, das sich sozusagen mit dem Thema Werte im Allgemeinen auseinandersetzt. Das heißt, wofür stehst du? Was uns wichtig ist im Leben, aber es ist nicht nur einfach jetzt so, dass man sagt, also hier sind die Werte und danach müsst ihr leben, sondern es ist eigentlich andersrum. Wir versuchen uns eigentlich erstmal mit unserem eigenen Leben auch ganz autobiografisch auseinanderzusetzen, jeder für sich, und versuchen dann da herauszufinden, was uns wichtig ist.
Also über ein Gespräch, was zwei Freunde miteinander führen, also und Gedanken, die sie sich gemacht haben, ist diese Idee zu diesem Buch entstanden?
Ja, also der Giovanni hat diese Idee entwickelt, weil er bei den vielen Reden, die er immer hält, gemerkt hat, das brennt den Leuten auf den Nägeln. Die wollen gerne wissen, diese Frage, wofür stehst du? Das ist eine Frage.
Also im Bereich politisch oder Religion oder Haltung.
Ja, zum Beispiel, also wenn wir beim Bereich Politik mal bleiben wollen, dann stellt man ja fest, es gibt also da ein doch immer größeres Maß an Frustration, auch an Gleichgültigkeit gegenüber der Gesellschaft, dem Staat. Und da geht es darum, in einem Kapitel, einem sehr langen Kapitel, auch sich selbst mal zu befragen, was ist das eigentlich? Ist das bei mir eigentlich immer so gewesen? Wie ist das gekommen? Es war ja früher mal anders. Ich war als Jugendlicher ein politisch extrem interessierter Mensch. Ich war auch politischer Journalist. Und heute stelle ich bei mir da eine Abnahme fest. Wie ist das eigentlich gekommen? Und wie sehr kann man das eigentlich von sich selber auch akzeptieren? Mhm. Und da haben wir natürlich unterschiedliche Lebensgeschichten. Der Giovanni als halber Italiener, ich als ganz und gar Deutscher, haben da unterschiedliche Entwicklungsgeschichten, unterschiedliche Lebensgeschichten, auch heute unterschiedliche Sichtweisen. Und sich damit auseinanderzusetzen und am Schluss darauf zu kommen, so, was ist aber jetzt der Punkt? Was ist uns wichtig? Was können wir akzeptieren davon? Oder wo müssen wir auch tatsächlich zu uns selber sagen, das geht so nicht.
Aber dann ist es ja fast ihr persönlichstes Buch.
Das ist auch.
Denn das ist ja etwas, was an die Wurzeln auch geht.
Viel persönlicher, als wir das eigentlich wollten. Das haben wir erst beim Arbeiten daran gemerkt und wir haben uns das selber natürlich auch ein bisschen vorangetrieben und es war hochinteressant, weil wir uns beide, wir sind seit 25 Jahren miteinander befreundet, aber wir haben natürlich ganz viel auch vom jeweils anderen nochmal kennengelernt, was über das Buch kurioserweise, was wir nicht wussten voneinander. Ich wusste ganz vieles nicht von seiner Lebensgeschichte, insbesondere von der italienischen Seite her, und er wusste natürlich ganz vieles nicht, was ich so gemacht hatte. Der wusste zum Beispiel nicht mal, dass ich bei der Bundeswehr gewesen war. Und das sind ja Fragen, die in dem Buch zum Beispiel eine Rolle spielen. Warum warst du da bei der Bundeswehr und wie siehst du das heute? Es ist eine der spannendsten Arbeiten gewesen, die ich je gemacht habe.
Also ein spannendes Projekt, auf das wir uns als Leser dann sicherlich freuen können. Und gibt es bei so einem vielbeschäftigten Mann wie Axel Hacke eigentlich einen typischen Sonntag, ein Sonntagsritual? Das möchte ich ganz gerne gleich von ihm wissen. Ja, wir alle haben vielleicht ein Sonntagsritual. Vielleicht machen Sie etwas ganz Besonderes nur am Sonntag. Aber wie ist das bei Ihnen, Axel Hacke? Kennen Sie so etwas oder sitzen Sie auch am Sonntag am Schreibtisch? Oder gibt es das, ein Sonntagsritual bei Ihnen?
Also das Sonntags, wirkliches Sonntagsritual würde ich jetzt nicht sagen. Aber wir haben einen zweiten Wohnsitz. Wir haben ein kleines Haus im Chiemgau. Das ist auf einem Bauernhof. Und da sehen wir morgens, wenn wir sonntags aufwachen, wachen davon auf, dass der Bauer seine Kühe auf die Weide treibt. Die kommen unter unserem Fenster vorbei. Und des Sonntags ist natürlich das Schöne, ist, wir bleiben da ein bisschen länger. Wir wachen auf von den Kühen, wir gucken aus dem Fenster auf so einer Kapelle, auf so einem Berg. Und wir sitzen da zu viert auch manchmal im Moment morgens nochmal gemeinsam im großen Bett und frühstücken da und lesen uns irgendwas vor oder so. Einfach so ein ruhiger Moment, den wir sonst nicht haben.
Tja, da würde ich vielleicht ganz gerne nochmal nachhaken. Der Sonntag, hat der noch eine besondere Bedeutung für Sie in der Familie?
Der Sonntag ist der Tag, wo wir was anderes machen, als wir unter der Woche machen. Also wir verlassen Freitagabend die Stadt und sind bis zum Sonntagabend auf dem Land in einer völlig anderen Umgebung. Wir wohnen mitten in der Stadt. Am Wochenende sind wir richtig auf dem Land. Wir treffen andere Leute da. Wir machen ganz andere Sachen. Wir gehen ins Schwimmbad, wir gehen Skifahren in den Bergen. Also das Schöne für mich ist da, dass nochmal eine völlig andere Welt kennenzulernen und auch mit völlig anderen Leuten zusammen zu sein. Also große Teile meines Wochenendes bestehen auch darin, mit den Bauern da auf der Bank vorm Haus zu sitzen und abends noch ein Bier zu trinken und über deren Leben zu reden, über deren Geschichten, dass der Milchpreis so niedrig ist, dass sie damit kaum noch überleben können, ja, was im Dorf da so los ist. Also diese Geschichten, die finde ich eine ganz tolle Sache, dass am Wochenende so erleben zu können. Andere Welt.
Nun gibt es ja, wenn man mit diesem Talent auch so beschenkt ist, sicherlich keinen Zeitraum, bis zu dem man sagt, bis dahin werde ich schreiben. Also es gibt keine Rente, kein Rentenalter, kein offizielles. Es gibt sicherlich auch kein festes Datum, wenn man nochmal an ihre Existenzängste denkt, um zu sagen, so, jetzt höre ich auf zu schreiben. Sehen Sie sich mit 70 noch schreibend?
Ja, auf jeden Fall. Also das weiß ich. Also wenn ich dann noch am Leben bin und geistig noch halbwegs gesund, dann werde ich das sogar tun müssen, weil ich bin Freiberufler, ich bekomme keine große Rente und wir wissen alle, dass wir selbst, wenn wir nicht Freiberufler sind, keine tollen Renten bekommen werden. Also ich werde da auch noch immer arbeiten müssen und das finde ich auch gut. Also das ist ja was vielleicht nicht mehr so viel und vielleicht nicht mehr ganz so viele Lesungen oder so. Aber das ist ja was einen auch lebendig hält. Und ich sehe das ja an vielen Leuten, die schon älter sind. Schauen Sie mal so einen an wie den Dieter Hildebrand, der ist über 80 Jahre alt. Und wie der noch unterwegs ist und wie der wach ist und was der noch alles kann. Und das finde ich einfach toll. Ja. Und das so würde ich mir das auch vorstellen.
Das wünsche ich Ihnen, Herr Hacke.
Vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch. Ganz kurz zum Abschluss noch. Wir haben immer einen Koch, der uns noch hier verwöhnt und retten dann sozusagen das Sonntagsbraten. Gibt es bei Ihnen ein Lieblingsgericht? Etwas, was Sie besonders gerne essen und danach so entspannt sind, dass Sie gleich an den Laptop gehen und einen wunderbaren Text reinhacken?
Also meine Lieblingsküche ist die italienische Und da gibt es ein Lieblingsgericht, das ich in Deutschland eigentlich nicht essen kann, weil es das Material dazu nicht gibt in Deutschland. Das ist so am liebsten Farfalle, also diese Schmetterlingsnudeln, mit einer Soße, die aus Salsiccia gemacht wird. Salsiccia ist eine italienische Wurst, die man in Deutschland in dieser rohen Form, wie man sie braucht, eigentlich fast nicht bekommt. Aber in Italien bekommt man sie beim Metzger oder auch im Supermarkt. Und meine Frau, die kann das so toll kochen. Das ist ein Gericht, nach dem man nicht arbeiten kann. Das ist so schwer, dass man ganz viel Zeit braucht, um das zu verarbeiten. Aber ich liebe das.
Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Weiterhin viel Erfolg bei allen Projekten, spannenden Projekten, die auf Sie zukommen und bei den wunderbaren Lesereisen. Dankeschön, Axel Hacke.
Vielen Dank.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3.